So, meine Artikel sind fertig, Steffen. Steffen? Wo ist denn jetzt schon wieder hin? Na, na, Mahlzeit. Na gut, höre ich so lange Radio, bis er wiederkommt.
Herzlich willkommen bei Radio Fuchs. Diesmal aus Hamburg. Moderiert von Max Lenk.
Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio. Start.
Moin Moin aus Hamburg, mein Name ist Moritz Renk und ihr hört
Radio Tux.
Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, aber hier in Hamburg ist der Herbst da und bei dem Wetter kommt man natürlich viel eher dazu, den ein oder anderen Artikel zu schreiben. Und folgende Artikel sind dabei für diese Sendung rausgesprungen. Steffen bietet uns einen Artikel über Flee4L. Und weil er nicht auf der faulen Haut gelegen hat, hängt er gleich noch ein Interview mit einem Flee4L-Macher hinten dran. Dann startet ab heute unser Desktop-Special, wozu ich euch noch einiges erzählen werde im Laufe der Sendung. Als letzter Beitrag auf der Liste, aber dafür als erster in der Sendung, die Linux-News der letzten 14 Tage. Hier ist der Linux-Fast Newsflash. Dirk Kondl verlässt die SUSE Linux AG. Wie SUSE bekannt gab, verlässt ihr langjähriger CTO Dirk Kondl auf eigenen Wunsch das Unternehmen. Dirk Kondl war lange Zeit im Vorstand der SUSE Linux AG und ist im x86 Core Team. Neben vielen anderen Aktivitäten ist er auch noch der Patenonkel von Linus Torvalds Tochter Daniela. Neue SE Linux Version. Die amerikanische National Security Agency, kurz NSA, hat eine neue Version ihrer auf Sicherheit getrimmten SE-Linux-Distribution veröffentlicht. Die Version basiert auf einem 249er Kernel und kann von der NSA-Homepage bezogen werden. KOffice 1.1 freigegeben. Das KDE-Projekt verkündet die Freigabe von KOffice 1.1. KOffice ist eine freie integrierte Office-Suite für KDE, welche auf offenen Standards für Komponentenkommunikation und Einbettung aufbaut. Dies wirkt für eine glatte und komplette Implementierung der KDE 2.2 Vorzüge, wie etwa den neuen KDE Print Manager zum Verschicken des gerade erstellten Dokumentes als PDF-Datei an bekannte E-Mail-Adressen. Cohen Immortal Sovereigns ab jetzt verfügbar. Trotz finanzieller Not macht Loki weiter. Ab sofort ist Cohen Immortal Sovereigns verfügbar. Timegate Studios und Loki Software gaben bekannt, dass das Fantasy-Strategiespiel Cohen Immortal Sovereigns am 25. August ausgeliefert wurde. Die beiden Partner haben sich zusammengetan, um die Reihe der verfügbaren Spiele unter Linux zu erweitern. Cohen in die Reihe kommerziell verfügbarer Linux-Spiele hinzuzufügen, sei ein Meilenstein, da es das erste immens populäre Realtime-Strategiespiel sei, so Loki. Linux-Spiele-Freaks dürfen sich also freuen und können durch den Kauf Loki gleich noch etwas helfen, dich doch noch wirklich vom Erdboden zu verschwinden. Das waren die Linux-News der vergangenen 14 Tage. So, bevor wir mit den Artikeln weitermachen, es gibt mal wieder was Neues. Und zwar, ihr könnt jetzt auf meine Voicebox sprechen. Einfach anrufen unter folgender Nummer, Achtung, ist ein bisschen lang, 0231 55 751022 30831. Das Ganze steht in Dortmund und sprecht einfach mal rauf, was euch gerade einfällt, Kritik, irgendwas, was euch gerade zu der Sendung einfällt oder zu irgendeinem Linux-Thema. So, nun machen wir wirklich weiter. Steffen Zörnig hat einen Artikel zu Flee4L vertont und den bekommt ihr jetzt natürlich zu hören.
Wer noch eine preiswerte Möglichkeit sucht, mehrere Rechner ins Internet zu bringen, der sollte sich Floppy ISDN for Linux, kurz Flee4L, einmal genauer anschauen. Im Gegensatz zu den umfangreichen Distributionen wie etwa SUSE, Debian oder Red Hat umfasst Free4L nur die nötigsten Programme und passt so auf eine einzige Diskette. Vor allem, wenn man wenig Ahnung von Linux hat, aber auf die Stabilität nicht verzichten will, bietet sich Free4L als Internetserver an. Und das Beste, Free4L ist kostenlos. Free4L wird nur über eine einzige Textdatei konfiguriert. Man braucht nur einen alten 486er mit 16 MB RAM und ein Diskettenlaufwerk. Eine Festplatte ist nicht vonnöten. Für die Internet-Einwahl wird ISDN und DSL unterstützt. Letzteres über das Programm PPPoE, PPP over Ethernet. Das Grundsystem kann mit vielen Modulen erweitert werden. So zum Beispiel ein DNS-Server, ein ISDN-Anrufmonitor, ein DHCP-Server, eine LCD-Statusanzeige, ein Least-Cost-Router und sogar ein Proxy-Server. Für einige Module, wie zum Beispiel den Proxy-Server, ist allerdings eine Festplatte vonnöten. Die Distribution auf einer Diskette hat den Vorteil, dass sie praktisch nicht zerstörbar ist, weder durch Angriffe aus dem Netz, noch durch Abstürze wegen Stromausfall oder ähnlichem. Ein Reboot stellt den Ausgangszustand wieder her, ohne lästiges Herunterfahren. Nicht geeignet ist Free4L allerdings als Arbeitsstation oder wenn man einen Webmail- oder Datenbankserver benötigt. Aber auch hier sind teilweise Module in Arbeit, die allerdings auch eine Festplatte voraussetzen. Wie bei Linux allgemein gilt auch für Free4L, dass keine exotische Hardware eingesetzt werden sollte. Die Konfiguration ist sehr einfach gehalten. In einer großen Textdatei müssen Angaben zur Hardware, dem Netzwerk und dem Provider gemacht werden. Anschließend wird durch den Aufruf eines Programms eine Diskette erzeugt und dann kann es auch schon losgehen. Im Betrieb kann der Server über ein Windows-Programm konfiguriert werden. Trotz der Einfachheit wird vom Anwender ein Grundwissen über die Hardware und das Netzwerk gefordert. Eine genaue Anleitung für die Konfiguration von Free4L sowie der Windows-Rechner ist unter http://www.free4l.de zu finden. Das war ein Beitrag von Jan Torbenheuer, gesprochen von Steffen Zörnig.
Ergänzend zum Beitrag hat sich Steffen gleich mal jemanden von der Free4L-Crew geschnappt und eines seiner berühmten Telefoninterviews geführt. Also heißt es jetzt Radio Tux Investigativ mit Steffen Zörnig. Heute Free4L. Aufgepasst.
Hallo Frank.
Hallo Steffen.
Was Free4L ist, haben wir ja eben schon gehört. Was machst du genau bei Free4L?
Also ich koordiniere die Entwicklung, mische natürlich eifrig mit und kümmere mich um die Pflege der Version und der Dokumentation. Und beim Support arbeite ich mit.
Wie viele Leute seid ihr da bei Free4L?
Oh, das kann man schlecht sagen. Also die Teammitglieder, der engere Kreis sind ungefähr 10 Leute. Aber es machen noch sehr viele Freiwillige mit, also noch ein paar Dutzend, die noch eigene kleine Pakete zu Free4L beisteuern.
Free4L ist vielen ja mittlerweile schon ein Begriff. Doch wie hat das Projekt angefangen?
Ja, bei mir zu Hause. Meine Frau und meine Kinder wollten ins Internet und ich natürlich auch. Jeder hatte natürlich seinen PC. Und da habe ich mir einen Diskettenrouter gebaut auf Linux-Basis mit dem ISDN for Linux. Und das Ding sollte möglichst leise sein, keinen Krach machen und wenig Strom verbrauchen. Und deshalb habe ich dann das Ganze auf eine Diskette gequetscht und das ging auch ganz gut. Ich habe es damals in der ISDN for Linux Mailingliste vorgestellt und es gab da jede Menge positive Reaktionen. Und deshalb habe ich daraus ein Projekt gemacht, was dann über die Zeit gewachsen ist bis heute. Und wir mittlerweile über 1000 User allein in der Mailingliste haben, die sich am Support beteiligen.
Das ist ja eine ganze Menge. Worauf bist du denn bei Free4L am meisten stolz?
Auf die User selbst. Also das Projekt ist so gut angekommen. Und ich freue mich einfach, dass die Leute so begeistert sind über das Projekt. Gerade über die Benutzer, die noch nie einen Linux gesehen haben, freue ich mich. Denn sie sind auch so ein bisschen auf den Linux-Geschmack gekommen und haben mir nachher berichtet, dass sie selber sich noch einen Linux-Rechner zu Hause hingestellt haben. Einfach weil sie über Free4L dann ans Linux gekommen sind.
Wie wird es mit Free4L weitergehen? Plant ihr irgendwelche größeren Veränderungen noch, tolle
ja,
neue Features?
Wir sind gerade dabei, CVL rigoros abzuspecken, denn im Laufe der Zeit sind so viele Dienste dazu gekommen, Serverdienste, die eigentlich nichts auf dem Router zu suchen haben. Einfach, die kamen damals dazu, weil die User das haben wollten, aber im Nachhinein war es eigentlich falsch, Serverdienste auf einem Router anzubieten, denn aus Sicherheitsaspekten sollte man das eigentlich nicht machen. Deshalb werden wir also jetzt CVL rigoros abspecken. Die Serverdienste fliegen runter vom Router. Man kann sie aber auch nachinstallieren in der nächsten Version, wenn man sie unbedingt braucht.
Kann man sich an CVL noch beteiligen? Wenn ja, wie? Und was für Leute braucht ihr?
Oh, Leute können wir jede Menge gebrauchen, aus allen Ecken und Enden eigentlich. Das können Programmierer sein oder Linux-Spezialisten oder auch einfach nur Leute, die gut dokumentieren können.
Wo sollten die sich melden?
Am besten bei mir, also frank@flieferl.de.
Vielen Dank für das Interview.
Danke auch.
So, das war Interviewprofi Steffen Zörnig. Und auch wenn ich bis jetzt schon so viel gesabbelt habe, ich muss da noch einen Artikel hinten dranhängen. Unser Desktop-Special.
Desktop-Special.
Radio Tux, Linux für Ass und Magazin 42 bringen euch ab sofort das Desktop-Special. Wo andere noch diskutieren, ob Linux Desktop tauglich ist, sind wir schon mittendrin und zeigen euch, was die Linux Desktops alles so drauf haben. Bei Radio Tux heute beginnen wir mit einer kleinen Übersicht über die gängigsten und bekanntesten Window Manager und Desktops.
Desktop Special.
Bei unserer Umfrage auf Linux Verarsch stellte sich heraus, immerhin 41% von euch waren der Meinung, dass Linux sich in der nächsten Zeit auf dem Desktop etablieren wird. Wobei, laut weiterer Umfrage, KDE hier wohl das Rennen machen wird, und zwar mit knapp 66% eurer Stimmen. An zweiter Stelle war GNOME mit knapp 16% der Stimmen. Der Window Maker und Enlightenment spielen wohl mit 6,8% und 4,3% eher eine Außenseiterrolle in dem Kampf um das Desktop-OS. Ein immer noch gerne und vor allen Dingen auf langsamen Rechnern eingesetzter Window Manager ist FVVM oder die neuere Version FVVM 2. Aber nicht alles, was wie ein Window Manager aussieht, ist auch einer. Bestes Beispiel: KDE und GNOME. Die beiden sind nämlich keine Window Manager, sondern sogenannte Desktop Environments. Unter ihnen läuft immer noch ein Window Manager. Das ist bei KDE der KVM. Und bei GNOME meist Sawfish oder Enlightenment. So gern diese beiden Parteien noch übereinander herziehen, das Prinzip beider ist dasselbe. Dem User soll ein aufgeräumter Desktop zur Verfügung gestellt werden. Programme sollen über einfach zu bedienende Menüs gestartet werden und, das ist das Wichtigste, sie sollen auch miteinander agieren, kommunizieren können. Solche Desktop-Environments stellen beispielsweise Tasklisten als Komponenten zur Verfügung. Zudem versucht man mit aufgeräumten Menüs einen Überblick zu erhalten. KDE und GNOME bringen zudem noch einen Login-Manager an den Start, der ein einfaches und grafisches Login ermöglicht und damit das Konsolen-Login quasi ablöst. Da bei beiden im Hintergrund immer noch ein Window-Manager läuft, lässt sich das Verhalten geringfügig durch das Austauschen des Window Managers ändern.
Desktop Special.
KDE.
KDE ist wohl das am meisten genutzte Environment. Als Window Manager läuft im Hintergrund der KVM. KDE zeichnet sich zum Beispiel durch das K-Office aus, eine Office Suite, die komplett in das System integriert ist. Ebenso der Conqueror, der KDE eigene Browser. Er ist nicht nur klein, sondern auch schnell. KDE basiert auf Qt, zu dem wir übrigens im Moment im Magazin 42 einen Workshop laufen haben bezüglich Qt-Programmierung. Diese Tatsache hält allerdings immer noch einige Leute davon ab, KDE zu nutzen, denn Qt unterliegt nicht der GPL.
Desktop-Special.
GNOME.
An zweiter Stelle kommt GNOME zum Einsatz. Dieses Environment ähnelt KDE sehr stark. Als Window Manager läuft im Hintergrund meist Sawfish oder auch wahlweise Enlightenment. Jederzeit kann man allerdings über ein Menü im Kontrollzentrum einen anderen installierten Window Manager auswählen. Noch besitzt GNOME keine eigene Office Suite. Allerdings, mit AVWord hat man eine starke Textverarbeitung an den Start gebracht. In Zukunft soll StarOffice
in das GNOME-System integriert werden. Mit dem neuen Dateimanager und Browser Nautilus steht einem ein mächtiges Werkzeug zur Verfügung. Das Ganze braucht zwar eine Menge Speicher, aber es sieht sehr, sehr nett aus und ist auch relativ schnell, wenn man damit surft. Allgemein sagt man, dass GNOME um einiges schneller sei als KDE, was sich allerdings mit dem letzten Release von KDE doch geändert haben sollte.
Desktop Special.
Window Maker.
Der Window Maker ist ein eigenständiger Window Manager. Vom Design her ähnelt er NextStep. Der Window Maker lässt sich durch ein grafisches Konfigurationstool einfach einstellen. Was ich besonders schön finde, der Window Maker ist nicht nur schnell und klein, sondern, und das mag ich sehr gerne, man kann einfach Themes dafür basteln. Und wer es gerne bunt mag, der wird das zu schätzen wissen.
Desktop Special.
Enlightenment.
Enlightenment ist ein sehr grafiklastischer Window Manager. Auch er lässt sich einfach über ein Konfigurationstool einstellen. Auch hier können Themes erstellt werden, was allerdings bei Enlightenment um einiges schwieriger ist als beim Window Maker. Sehr interessant ist auch die Möglichkeit, ganz einfach und bequem eigene Sounds einzubinden.
Desktop Special.
FVVM.
FVVM oder FVVM 2 ist wohl einer der ältesten Window Manager. Was FVVM nun eigentlich bedeutet, weiß keiner mehr. Aber das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass er vor allen Dingen auf langsameren Rechnern einen sehr guten Einsatzplatz gefunden hat. FVVM ist klein, schnell und speicherschonend. Konfigurieren kann man diesen über eine Konfigurationsdatei. Keine grafischen Schnittstelle dazu, aber das macht auch nichts, denn die Datei ist so logisch aufgebaut, dass auch Nicht-Profis einfach und schnell den Window Manager anpassen können.
Desktop Special.
So, das war unsere kleine, aber feine Übersicht über die jüngsten Desktop-Environments und Window-Manager. Mehr gibt es in der nächsten Ausgabe des Magazin 42. Dort gehen wir auf alle diese Window-Manager und Desktops genauer ein und besprechen nochmal deutlicher Unterschiede. Kurz Zeit später werdet ihr dann auf LinuxFAS ganz detaillierte Artikel finden. Dort stellen wir euch Tools der eigenen Desktops und Window-Manager vor und erklären euch zum Beispiel, wie man Themes baut. Also dranbleiben ist angesagt. Auf unserer Startseite unter www.radiotux.de findet ihr ein kleines Icon zum Desktop-Special. Wenn ihr auf mehr klickt, kommt ihr immer zu den aktuellen Links und zu den Infos der jeweils freigeschalteten Artikel zu unserem Desktop-Special. So, das war's auch schon. Radio Tux Sendung 12 geht dem Ende entgegen. Mein Name ist Moritz Renk und ich hoffe, meine Moderationen haben euch etwas gefallen. Kritik, wie gesagt, unter der Telefonnummer 0231 5575 1022 30831. Vielleicht werdet ihr in der nächsten Sendung schon gespielt. Außer mir habt ihr noch Steffen Zörnig am Mikrofon gehört. Ein Dankeschön geht an Jan Thormeuer für seinen VVL-Artikel und natürlich an das VVL-Team für das nette Interview. So, jetzt bleibt mir nichts weiter übrig, als mich zu verabschieden. In 2 Wochen sind wir dann wieder für euch da. An gewohnter Stelle, an gewohntem Ort, www.radiotux.de. Tschüss!